Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hölle Nord-Podcasts. Mein Name ist Yannick Schappert und ich freue mich sehr, dass mir heute Jim Gottfriedsson gegenüber sitzt. Hallo Jim.
Hallo, grüß dich.
Und ich bin dir sehr dankbar, dass du diesen Termin heute möglich gemacht hast, denn wir sitzen zusammen am 14. Februar und diese Folge wird erst am 27. Februar erscheinen. Aber heute ist mein letzter Tag vor einer kurzen Elternzeit und deswegen freue ich mich, dass du ein paar Termine verschoben hast, um hier zu sein.
Ja, so, das passt immer irgendwie, kriegt man das hin und schön hier zu sein.
Jim, wir starten mit einem Fragen-7-Meter in die Folge. Erste Frage, was war dein erstes Auto?
Ein Audi A3, kann ich erinnern. Das war in Öster, da haben wir eine Kooperation mit Audi gehabt und hat alle die Möglichkeit, ein A3 zu fahren.
Schnitzel oder Köttböller?
Schöttböller.
Oh, das habe ich ja auch ganz falsch ausgesprochen. Ja. Welcher Mensch hat dich bisher am meisten beeinflusst?
Oh, schwer. Das ist ja viele. Aber ich würde Mama sagen.
Ja, das ist eine schöne Antwort. Hast du ein deutsches Lieblingswort?
Wie alle anderen, die Ausländer sind. Genau, glaube ich.
Genau?
Ja.
Ist das so verbreitet bei euch, auch in der Mannschaft?
Ja, also ich glaube nur, weil das ist das erste Wort, was man eigentlich gelernt hat. Und das passt immer, wenn man antwortet. Ne?
Ich hatte immer das Gefühl, überragend ist auch sehr gerne.
Überragend, genau. Ja, genau ist besser für mich.
Was ist das schönste Kompliment, das du je bekommen hast?
Dass ich bodenständig bin.
Was machst du am 26. Mai?
Ja, ich gucke nicht so weit nach vorne, was ich vorher gesagt habe. Wir kriegen nicht unsere Kalender so schnell eigentlich. So, ich weiß ja, was ich mache Sonntag und danach weiß ich nicht so viel.
Am 25. und 26. Mai ist das Final Four der European League. Deswegen spielst dann, du hoffentlich.
Dann bin ich in Hamburg, habe ich gehört.
Dann bist du in Hamburg, ja, das hoffen wir. Wen wirst du im Olympischen Dorf nach einem Selfie fragen?
Oh, ich war schon zweimal dabei und da habe ich ja nur Djokovic gefragt bis jetzt. Ja, gute Frage. Das muss ich ja mal dann sehen.
Gefragt sind, glaube ich, auch immer die Basketballer, wenn man die mal trifft.
Ja, aber die sind nicht so einfach zu sehen. Also einfach schon, weil die groß sind, aber die sind ja fast nie da, wenn ich da gewesen war. Oder ich habe die nie so richtig gesehen. Aber ja, ich weiß nicht genau. Das muss man dann gucken.
Du hast noch ein bisschen Zeit, dir das zu überlegen. Und das ist der richtige Moment, um dir zu EM-Bronze zu gratulieren.
Dankeschön.
Das liegt jetzt auch schon wieder zweieinhalb Wochen zurück. Nur oder schon, je nach Betrachtungsweise. Als du vor 2 Jahren das letzte Mal hier warst im Podcast, da saßt du hier als Goldmedaillengewinner. Es war ja nicht so weit weg, dass du wieder im Finale gewesen wärst mit Schweden. Hast du das Ganze schon verarbeitet, was da im Halbfinale abgelaufen ist? Die Leute werden es wissen, nach Verlängerung gegen Frankreich verloren. Und natürlich der Weg in die Verlängerung mit diesem Freiwurftor von Prondy, der direkte Freiwurf mit Riesendiskussion danach. Das war in letzter Sekunde sozusagen.
Ja, ne, also verarbeitet habe ich ja eigentlich nicht. Ich bin immer noch ganz enttäuscht und für alle Respekt über die Bronzemedaille, da bin ich ja sehr, sehr stolz und wir auch als Mannschaft. Aber wenn mehr drin liegt, ist das immer noch eine große Enttäuschung, weil wenn man geht zurück und wir gucken zurück, das ist ja 2 Minuten 10 Sekunden, dann macht Remelier einen Pass auf seinen eigenen Fuß, kriegt den Ball zurück. Wenn das unser Ball wäre, dann führen wir mit 2 Tore, könnte auf +3 gehen. Meine Schrittfehler am Ende, ich würde so sagen, auch ganz normal so, ich kann auch verstehen, dass man das pfeift, aber nicht ganz, wenn du das abpfeifst, dann musst du ja fast jeder Eingriff abpfeifen. Also von daher kann ich ja irgendwie das verstehen und nicht. Und dann auch mit diesem Freiwurf, das geht mir eigentlich nur, wie man sagt, auf den Sack. Also ich meine, wir haben ja diesen Videobeweis, wir haben alle Technologie, was wir brauchen, um den Sport zu schützen. Und wenn man das nicht dann nimmt oder die Zeit nimmt, das anzugucken über und zeigen, dass man 100% sicher ist. Und also physisch ist das ja unmöglich, so zu werfen, wenn du nicht so Druck auf die andere Bein hast, wie er gehabt und die andere Bein in die Luft steckt. Also von daher finde ich das, ich soll sagen, man will ja nicht so große Ausdrücke mache, aber Frechheit, das lacht sich immer noch im Gesicht. Ich finde, der Sport muss ja sich ein bisschen überlegen über die Regelbuch oder wie man das sagt. Und die Verlängerung, da war eigentlich die Pumpe leer von uns. Ich glaube, da haben die völlig richtig gewonnen auch. Die haben super 2x5 gespielt. Wir waren nicht so nah dran eigentlich. Aber die drei Situationen, was passiert in den letzten 2 Minuten, finde ich merkwürdig.
Es ist ja interessant. Bis heute gibt es ja Leute, die sagen, der Freiwurf war irregulär. Und es gibt ja auch welche, die sagen, er hat einfach nur das Bein gewechselt, das war regulär. Das sagt ja schon viel aus, dass trotz der ganzen Zeitlupen das Regelwerk scheinbar nicht so klar ist, dass man sagen kann, es war falsch oder es war richtig.
Ja, aber zum Beispiel, ich weiß ja selber, ich habe ja gefragt, wenn ich in Berlin gespielt habe, die beide Schiedsrichterin, ob ich springen darf, wenn ich werfe, und die gucken mich komisch an und so. Aber ich finde, das ist ein bisschen, alle wissen, also, dass ihr genau gleich, wenn du 7 Meter wirfst. Also du fängst auf einen Fuß an und das ist ja dann Standfuß. Und du darfst nicht wechseln. Das ist ja einfach so ein Regelbuch. Und weil er steht auf seinem linken Fuß und rechte und er hebt erstmal sein rechter, dann ist das ja quasi ganz normal, dass er hat sein linker muss ja immer noch bleiben. Und danach stellt er sich rechter Fuß hin und die linke geht nach oben. Dann hat er Fuß gewechselt. Sonst muss er einen ganz anderen Regeln anfangen zu machen. Also von daher ist das ja Regelfehler. Das weiß ja eigentlich jeder.
Das heißt, wenn er die ganze Zeit beide Füße auf dem Boden gehabt hätte und erst dann gekippt wäre, dann wäre es okay gewesen. Aber dadurch, dass er den rechten ja schon hochnimmt, hat er quasi sein Standbein ja festgelegt.
Ja, so ist das. Und die Schiedsrichter sagt auch, wo er stehen soll. Also von daher, wenn Schiedsrichter sagt, du stehst auf diesem Punkt, wo er sagt, und er macht den linken Fuß da und die rechte viel rechter, also viel weiter rechts, natürlich, dann ist ja immer noch der linke der Punkt, wo der Freiwurf stehen soll. Sonst musst du ja nicht als Schiedsrichter sagen, das ist der Punkt. Weil wenn das der Punkt ist und ich stehe mich 1 Meter recht mit meinem rechten Fuß, dann ist ja immer noch nicht das ist ja nicht gleiche Punkt.
Du hast einen Schrittfehler angesprochen, der Frankreich nochmal den Ball gebracht hat. Ich liebe Handball, du liebst Handball. Ich saß aber manchmal vorm Fernseher und dachte, das passt irgendwie nicht mit den Schritten. Wir dürfen eigentlich im Handball 3 Schritte machen. So, aber das, wie du schon gesagt hast, eigentlich ist 4 Schritte das neue 3, manchmal sogar 5 Schritte. Hast du eine Idee, wie man das in den Griff bekommen könnte?
Ich finde eigentlich, die Europameisterschaft hat Schiedsrichter viel anderes Niveau gehabt und das haben die viel mehr angeguckt sozusagen. Und das hat man auch gesehen, die Abwehr waren viel besser geworden, nur weil der Angriff hat nicht die Vorteile, diese 4 bis 5 Schritte. Ich finde selber, ich bin ja ein bisschen mehr der alte Generation, der nicht immer die 4 Schritte nutzt. Das macht man natürlich, das ist ja, wie schnell es geht oder so, das ist auch schwer für den Schiedsrichter. Aber ich finde, es gibt ja Spieler natürlich, die nutzen mehr diese 4 bis 5. Schritt. Und das finde ich ist ja gut, dass man das jetzt, den Sport ein bisschen mehr schützt oder man mehr die Abwehr hilft, das zu machen. Weil wie sollst du Abwehr spielen, wenn du einen Spieler hast, der 5 Schritte macht? Das ist ja quasi ganz, ganz unmöglich.
Genau, und das ist auch nicht fair gegenüber den Abwehrspielern, weil die natürlich weniger Chance haben, ne, gegen einen Gisli Christiansson oder einen Simon Büttlik oder einen Matthias Gitzel zu verteidigen. Also.
Ja, das ist ja so. Und ein Spieler kriegt ja viel mehr Tempo, wenn man 5 Schritte macht als 3 Schritte. Und dann sind ja viele Sachen oder viele Sequenzen sieht ja viel schlimmer aus, als was der eigentlich ist, weil das alles passiert auf den 5. Schritt und nicht auf den 3.
Wie geht man damit um, wenn man sich ein Stück weit betrogen fühlt? Das Spiel ist dann zu Ende, man ist ausgeschieden und man weiß, ich habe zwar Protest eingelegt, aber man weiß ja, man kann nichts mehr daran ändern.
Wir haben ja uns klar gemacht, dass wir machen den Protest oder der Verband hat gemacht den Protest und wir stehen ja dahinter. Wir wussten auch, dass nichts wird geändert, aber wir finden, das war wichtig, uns ein bisschen zu sagen, wir finden das nicht richtig und wir wollten dann einmal für alle zeigen, dass wir müssen die Regelwerk einmal angucken. Also wenn das in diese große Situation, ich meine, nicht nur ich, sondern die ganze Mannschaft, also wir trainieren Handball seit wir kleine Kinder waren, wir sind weg von Frauen, Kinder oder wenn man allein ist, man sind weg von Familien einfach und dann ist man 30 Tage weg, wir haben Handball trainiert über 20 Jahre und einmal fühlt man sich verarscht, wegen dem Regelbuch ist komisch oder man nicht die Regeln wahrnimmt. Das ist das, was am meisten wehtut eigentlich. Und dann ist man ja ganz leer danach. Und die Protest, wie ich gesagt habe, das war mehr ein Zeichen von uns, dass der Regelwerk. Vielleicht müssen wir das einmal angucken.
Hast du die Bronzemedaille zu Hause zu der Goldmedaille gelegt oder muss die woanders hin, weil sie für dich nicht so besonders ist?
Nein, also wie gesagt, ich bin ja hammerstolz über diese Bronzemedaille. Ich weiß selber, wie schwer das ist, Medaille zu gewinnen. Jetzt habe ich ja diese Hattrick in Europameisterschaft. Ich habe Gold, Silber und Bronze und darauf bin ich auch sehr, sehr stolz.
Wie fandst du eure Performance generell, die schwedische Mannschaft? Man hat vorher gesagt, ihr gehört zu den Top-Favoriten, das habt ihr auch gezeigt, weil ihr eine enorme Breite im Kader habt. Ihr konntet ganz viel wechseln, ja ähnlich wie Dänemark im Prinzip und wie Frankreich. Ich glaube, das ist auch das, was euch drei Nationen abhebt von dem ganzen Rest. Wie ist deine Einschätzung?
Na, wir sind ja selber zufrieden. Wir waren ja diese kleine Hacke weg, von wieder ein Finale zu spielen. Ich finde, die Mannschaft hat eigentlich so ausgesehen wie fast alle anderen. Wir haben ein bisschen, ich würde nicht sagen Schwierigkeiten, aber wir kommen nicht richtig ran, die ersten zwei, drei Spiele. Da fehlt uns ein bisschen Tempo und fehlt uns ein bisschen Lockerheit. Aber direkt im Main Round, dann ist das Gefühl, wir sind da. Und ich finde, wir haben gute Handball gezeigt. Wir haben gespielt, so wie wir das wollen, so wie eine Mannschaft und ein Breiter und mit viel Tempo, gute Abwehr. So, ich glaube, wir haben ganz gut performt und wir sind eigentlich damit sehr, sehr zufrieden.
Du hast mal wieder ein bisschen Zeit mit Hampus Wanne verbringen können, den wir natürlich hier in Flensburg auch sehr gut kennen. Wie war es, einfach mal wieder mit ihm rumzuhängen, Zeit zu verbringen?
Ja, natürlich schön. Also Hampus natürlich bedeutet nicht nur als Person, also wir sind ja lange dabei, Freunde, und er bedeutet viel und wir quatschen jeden Tag, wir machen Spaziergänge, gucken was zusammen abends und so. Das ist ja halt ein sehr, sehr enger und guter Freund für mich.
Er hat ja gesagt, dass du beim Fußball im Training nur so viele Tore schießen kannst, weil er dir so gute Vorlagen gibt und dass du eigentlich immer nur vorne rumstehst und wartest. Wie hat sich das denn entwickelt? Wer gibt dir jetzt Vorlagen beim Fußball?
Ja, in Flensburg ist das ja sehr wenig. Also da muss man selber jetzt alles machen. Aber das ist auch eine Stärke, Tore zu machen.
Ja, du bist weiterhin der Vollstrecker. Also das hat sich in zwei Jahren nicht verändert, sagst du.
Nein, das ist immer noch so. Also ich habe meine Stärke. Das ist ja, ich habe nicht viele Stärke im Fußball, aber Tore mache ich meine Stärke.
Wenn wir hier zusammensitzen, habt ihr gestern Abend mit 38-28 in der Hauptrunde, im ersten Spiel der Hauptrunde der Euroleague gegen Silkeborg gewonnen. Wenn diese Folge erscheint, dann waren es schon die Spiele bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ihr habt gegen Vojvodina gespielt und es gab auch das sehr, sehr wichtige Rückspiel gegen Berlin. Also seht uns nach, dass Simon und ich da jetzt nicht drüber sprechen, weil wir können nicht in die Zukunft gucken, auch wenn wir es gerne wollten. Auf was für einem Weg siehst du die SG nach den vielen Veränderungen im letzten Sommer?
Ich finde, man sieht das ganz deutlich, wir sind in einem Prozess. Ich glaube, die Hinrunde erstmal haben wir ein paar zu viel unnötige Minuspunkte mitgenommen oder verloren und so, weil wir sind in einem Prozess. Das ist ja diese Zusammenarbeit 2 und 2, 3 und 3. Das ist die Zusammenarbeit mit Trainer, wie er Handball spielen will, wie wir. Er hat gespielt in vielen Jahren. Das ist immer noch ein Prozess. Ich finde, wir sind ganz weit im Prozess gegangen. Aber mich wundert eigentlich nicht, dass leider zu viel Minuspunkte da auch ist, weil das ist ja ein großer Prozess, eine große Umstellung, was passiert ist. Aber ich finde, je mehr man sieht die Spieler, je mehr sieht man, dass wir verstehen die Trainer, Trainer versteht uns und wir kommen mehr und mehr enger zusammen. Und da bin ich auch selber stolz, dass wir das so eigentlich schnell auch hingekriegt haben, weil man muss auch sagen, in der Hinrunde gab es Spiele, wo Pütlik verletzt war, Kai Schmidt war verletzt, ich war auch verletzt mal, und das ist ja so, dass dann sieht man immer den Prozess ein bisschen nach hinten und nicht nach vorne, weil dann fehlst du ja natürlich viele Leute auf die Training, was auch zusammen trainieren müssen.
Wenn du hast wahrscheinlich ein Ziel, wo du hin willst auf diesem Weg mit deiner Mannschaft. Wie weit siehst du euch auf diesem Weg?
Also eigentlich sehe ich uns sehr weit, ja, muss ich sagen. Also für die Kader und von den Spielern da ist, gibt das ja alle Sachen, um eine deutsche Meister zu gewinnen. Und das ist ja natürlich unser großes Ziel. Unser großes Ziel ist, alle Titel zu gewinnen. Aber wir haben auch einen weiten Weg, weil wir müssen immer noch diese kleine Zusammenarbeit finden. Aber ich sage, von jeder Woche, was geht, sieht man immer noch eine kleine Richtung nach vorne. Und da bin ich ja sehr, sehr zufrieden, dass das immer noch passiert. Mehr würde ja fragwürdig, wenn das nicht passieren würde. Dann würde man sich denken, was passiert? Was verstehen wir nicht als Spieler? Wie können wir schneller nach vorne kommen?
Spürt man das eigentlich schon im Training oder zeigt sich das dann wirklich erst in den Spielen, wenn es drauf ankommt, dass es vorangeht?
Ich glaube, das kommt mehr. Also ich finde immer, dass man sieht viel mehr Sachen im Training, als was du in den Spielen siehst, weil im Training ist es ja alles einfacher. Das ist ja ein Dubuhall, das gibt vier Wände und keine Ansprüche ist eigentlich da. Aber wenn du dann in Kampfhalle kommst, dann hast du ja 6.500 Leute, die wollen Siege sehen, die haben den Druck, dann bist du als Person kannst du ein bisschen nervös sein. Das ist alles abhängig, wie du als Person, und du hast einen Gegner, was nicht arbeitet wie ein Gegner in Training. Und da musst du dieses Verhältnis haben. Und das ist ja viel schwerer, das ins Spiel zu kriegen. Und noch schwerer natürlich auswärts. Und das, finde ich, war unser, ich will ja nicht Problem sagen, aber da haben wir ein paar Punkte liegen lassen, was ich nicht nötig finde.
Lass uns da nochmal drüber sprechen. Gestern 16. Heimsieg im 16. Heimpflichtspiel der Saison. Bei Veröffentlichung dieser Folge habt ihr hoffentlich Berlin geschlagen und steht bei 17. Auswärts habt ihr in der Bundesliga sogar eine negative Bilanz. Was Nikolai Krikau sagt, er hat gar nicht so richtig das Gefühl, dass ihr viel schlechter spielt auswärts. Oder schlechter spielt, viel schlechter wäre ja schon wieder übertrieben, dass ihr schlechter spielt, sondern dass einfach auch die Gegner zu Hause viel, viel besser spielen. Und dass ihr eigentlich ein ähnliches Niveau habt, aber die Gegner viel besser sind. Wie ist deine Meinung?
Das ist ja so. Also so lange spiele ich ja auch in der Bundesliga, dass ich weiß, also das gibt ja viele Gegner, die auch besser ist zu Hause als schwächer auswärts, was die dann sind. Die fühlen sich auch natürlich mehr wohl, zu Hause zu spielen. Und ich bin meiner Meinung auch, wie Nico, so viel schlechter spielen wir nicht auswärts. Das ist ja nur ein paar Punkte, was wir liegen gelassen haben, ist ja marginal. Das ist ja, Hannover haben wir diese Tor von Steinhausen mit ein paar Sekunden noch. Wir haben die Freiwurf in Göppingen, was ich jetzt nur sofort in den Kopf kriege. Und da würden wir schon auch zwei Punkte weg mehr haben. Und natürlich, das gibt ja ein paar Punkte in Anfangssaison, wo wir nicht so weit im Prozess waren, was wir eigentlich wollten. Da hat man gesehen, dass viel fehlt zwischen der Zusammenarbeit, halbe Rückraummitte mit Kreisläufer oder Abwehr, Gola, Blagotinschek oder Lukas und so. Das war ja sehr neu alles. Und auch Zusammenarbeit mit Torwart, alles war sehr, sehr neu. Und da, glaube ich, fehlt ein bisschen Punkte wegen die kurze Zeit zusammen.
Ja, Magdeburg war sehr früh in der Saison. Das Ergebnis war knapper als das Spiel. In Lemgo habt ihr hingegen relativ komfortabel schon geführt und seid dann irgendwie rausgekommen. Berlin habt ihr jetzt knapp verloren, nach einer starken Leistungssteigerung. Wie ist das denn für dich gewesen als Spielmacher? Du warst über viele, viele Jahre sozusagen das Gehirn dieser Mannschaft. Letzte Saison hat sich das natürlich ein bisschen verschoben, weil du einfach leider sehr, sehr viel verletzt warst. Dann kommt ein neuer Trainer. Was waren da für dich die Herausforderung, sich an ihn zu gewöhnen und an seine Ideen?
Also meine Sicht an Handball ist ja ganz, eigentlich viel genau wie Nico, muss ich sagen. Das ist ja, das größte Unterschied ist eigentlich Mitspieler. Also eine Püttlik oder eine Kai Schmidt. Ein Kai Schmidt, ich habe ja lange mit Magnus Röhl gespielt, große Halbrechte mit viel Power, hat seine Stärke und wir haben eine super Zusammenarbeit gehabt. Und jetzt hast du einen Karl Schmidt, der sich auch mehr nimmt Verantwortung. Er will ja auch in Mitte kommen, er will zu Kreuz kommen, er kommt nicht nur breit, das hat er auch nicht Magnus gemacht. Aber das ist ja ein großer Unterschied für mich auch. Ein Mitspieler wie Kai oder ein Simon Püttlik, der viel Power ist und viel explosiv ist. Und wie setze ich ihm in gute Situationen, was er sich wünscht, und wie kann ich mich selber in meine Situationen kommen, der er mich geben kann? Das ist auch eine große Zusammenarbeit. Aber das ist die meiste, nicht Problem, aber die meiste Gedanke, was ich gehabt, wie ich mich damit spielen kann und wie ich die helfen kann. Das ist so.
Wie viel ist da Theorie und wie viel ist Praxis? Wenn jetzt Nikolai Krikau kommt, sprecht ihr dann erstmal sehr, sehr viel und habt die Taktiktafel und geht erstmal alles durch? Oder habt ihr beide gesagt, komm, wir gehen in die Halle und gucken, wo wir sind?
Diese Arbeit ist ja eigentlich angefangen irgendwie im Juni mit Krikau. Also er hat gesagt, das will er behalten von unserem alten Spiel, das hier will er ganz neu haben. Und da war ja natürlich viel Taktik. Und dann, wenn du fängst an mit Vorbereitung, ist das ja viel Taktik, viel Video, dass du das auch sehen kannst und viel, viel praktisch. Das ist so. Und dann fängt irgendwann Bundesliga an. Und dann gibt es nicht so viele Trainingseinheiten mehr. Und dann musst du ja immer gucken, wie haben wir gespielt. Und da finde ich, ist ja Krieger ein sehr schlauer Trainer. Also wir gucken viel auf uns selber. Was, so wollen wir aussehen, so wie wir das hier machen, wollen wir nicht aussehen. Und dann ist das ganz schwer, also ganz einfach zu sehen, das hier können wir wegmachen, ganz schnell. Oder versuchen, und so wollen wir aussehen und so müssen wir weitermachen.
Viel mehr als ein oder zwei richtige Handballeinheiten kriegt ihr in der Woche ja auch gar nicht hin, oder?
Naja, genau, das ist ja so. Hier in Hohen Norden hast du ja auch lange Reisetage. Auch. Irgendwie bist du auch regenerieren die Körper, weil wenn du das nicht machst, dann hast du ja Probleme mit Körper.
Der SG wurde vorgeworfen, dass ihr Angriffsspiel zu statisch geworden ist, dass es im Vergleich zu anderen Mannschaften, Magdeburg, Füchse Berlin, zu langsam auch geworden ist. Wie hast du zu dieser Aussage gestanden? Oder stehst du es auch heute?
Also ich erstmal würde ich mich wundern, wer macht diese Aussage? Wer macht die Aussage, was ist langsam, was ist schnell? Wer macht, was ist statisch, was ist nicht statisch? Das ist ja, ich finde, wir haben ein ganz komplexes Angriffsspiel. Ich weiß ja, ich habe selber viel aufgebaut in diesem Verein und natürlich auch in der schwedischen Nationalmannschaft. Und wir haben viele Sachen. Wir Angriffe Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5. Wir machen von innen bis außen. Wir haben von ihr außen bis innen. Wir haben viel Aktivität mit außen. Und wenn wir das als statisch nennen, dann würde ich sagen, ich glaube, wir haben eine von den größten Playbook auch in die ganze Liga mit und so. Und wenn das langsam ist, da würde ich mich erstmal wundern, wer sagt, was langsam ist. Und wenn man dann vergleicht, wer und so, dann kann man mich gerne ansprechen und sagen, ich finde das langsam, weil ich finde das und das und das. Und dann kann ich gerne alles beschreiben, wie ich das denke.
Also du sagst, die SG spielt nicht unbedingt langsamer als zum Beispiel Magdeburg, sondern einfach auch ein bisschen anders.
Das ist ja so. Das ist ja ein bisschen anders auch. Aber ich kann nur über mich selber sprechen. Ich bin selber kein Felix Klar. Ich bin auch keine Smarason. Ich bin Jim Gottfriedsson. Und darauf bin ich auch sehr stolz. Nicht nur, weil ich auch Titel gewonnen habe mit diesen Vereinen, ich habe persönliche Titel, ich bin mich. Ich kann ja nur spielen, so wie ich. Wenn man dann sagt, Jim ist so langsam, dann weiß ich nicht, ob ich richtig so langsam bin. Das habe ich mich manchmal so in Frage gestellt, weil viele spricht das ja gerne an, zu mir, du bist so langsam. Und dann sage ich, ja, was langsam? Ja, Schwede spielt ja viel schneller. Und dann denke ich, ja, aber da bin ich auch Playmaker. Was ist dann langsam? Verstehst du, wie ich meine? Da stelle ich mich die Frage. Und ich bin nicht so, also ich bin sehr bequem mit mir selber und sage, ich weiß, was ich kann. Ich habe das geleistet, jetzt 10,5 Jahre in SG und bin hammerstolz, in diesem Verein zu spielen zu dürfen. Und ich habe auch Titel gewonnen mit diesem Verein und ich bin mir sicher, dass wir etwas noch gewinnen werden.
Man hat ja auch gerne gesagt, dass du so eine Art Schachspieler auf dem Feld bist. Du hast selber vor 2 Jahren, Johannes Goller hatte das ja manchmal so aus Spaß gesagt, ne? Du bist irgendwie nicht besonders schnell, nicht besonders explosiv, nicht besonders stark, aber trotzdem kommst du immer Richtung Tor. Das hast du aufgegriffen vor 2 Jahren und daher sagt man ja, du hast andere Fähigkeiten, ne? die hervorstechen, eine Art Schachspieler eben. Entwickelt sich der Handball denn davon weg, so, dass man sagt, man kann als Schachspieler seine Stärken weniger einbringen, weil der Handball dahingehend einfacher in Anführungsstrichen geworden ist, dass es nur noch aufs Tempo ankommt?
Das ist ja so. Handball wird ja immer entwickelt. Das ist ja so. Und ich glaube, nicht ganz, aber ich bin ja einer von den seltensten jetzt Playmaker sozusagen, der mehr aufbaut und spielt diese Schach oder wie du sagst, oder du baust das auf und weißt genau, dieser Druck kommt, dann machen die so und dann spielen wir darauf. Ne? Der Spiel ist ja momentan so sozusagen viel Tempo und viel Durchbruch von nichts. Also kein Spielzüge, das einfach Finpass und 1-1. Ob das die richtige Handballentwicklung ist, das weiß ja eigentlich keiner. Momentan sieht das ja gut aus, aber wir müssen auch sagen, die letzten 2 Jahre, wo das erfolgreich war, ist das ja viel mal, wo Sachen und Video kommt auf Social Media und überall, dass viele von diesen Sachen ist ja mit 4 bis 5, vielleicht 6 Schritte. Und jetzt ist das finde ich ja auch ganz entspannt zu gucken, was passiert jetzt, wenn die Schiedsrichter hat gesagt, wir müssen mehr achten über diese Schritte, dann müssen wir auch gucken, wie wird die Leistung dann von den Spielern, der oft davon profitieren.
Aber glaubst du, dass wir wirklich dahin kommen könnten, dass die Schiedsrichter da ganz streng raufgucken? Denn wenn wir ehrlich sind, müssten sie dann ja ganz schön viel abpfeifen. Und dann hast du ein Handballspiel, das ständig unterbrochen wird und in dem ständig der Ballbesitz wechselt.
Das ist ja, aber das ist ja auch die Handballregeln. Und dann musst du ja, wie ich gesagt hatte, anfangen, da musst du das Regelbuch ändern. Und das, glaube ich, macht man nicht mit drei Schritten. Also von daher glaube ich, das kann kommen, eine Phase, wo die Schiedsrichter wirklich viel abpfeifen. Und das war genau das Gleiche. Fand ich, war sehr schön eigentlich in der Europameisterschaft, dass viel Kontakt, Leute, die, das gibt Personen, Spieler, die werfen gerne mit Kontakt und hat immer diese Freiwurfsituationen. Und für mich war das ja immer wie ein 7 Meter, weil wenn du mit Kontakt, ein bisschen Kontakt wirfst und du machst Tor, ist das Tor. Wenn du nicht Tor machst, ist das Freiwurf. Und für mich ist das ja eigentlich, wenn du das machst, ist das wie ein 7 Meter. Weil du kannst ja nicht Fehler machen. Du kannst ja nur, du kriegst immer Ball zurück. Und da fand ich, bei einer Europameisterschaft hat man gesehen, dass viel Würfe mit Kontakt war nicht gelobt oder sowas. Dann war das ein Fehlwurf quasi und Gegenstoß.
Das musste Johannes Koller einige Male erleben, denn er liebt es ja, mit Kontakt zu werfen.
Ja, aber das war auch für die Kreisläufer. Das war auch eine neue Sache. Aber ich finde, das ist ganz gespannt, wie die Handball sich eigentlich entwickelt und wie viel die Schießrichter dann die wahrnimmt und eigentlich diese Regeln auch umsetzen. Das, sage ich, ist ja keine einfache Arbeit. Also ich weiß, man meckert viel über Schießrichter, aber da zu stehen mit nur vier Augen, das ist hektisch, das ist Publikum und das geht schnell, das ist ja keine Arbeit, was ich mich wünsche nach meiner Karriere.
Dann haben wir das schon mal geklärt. Ja. Das ist in der Tat ganz spannend, wie sich das entwickelt. Nikolai Krickau zum Beispiel spricht sich ja für eine Vierschritt-Regel aus, weil er der Meinung ist, nur das wäre fair den Abwehrspielern gegenüber, weil in der Realität sowieso vier Schritte gemacht werden. Warum das dann nicht als Regel festlegen? Schauen wir mal, was da kommt. Jürgen, wir haben schon kurz angerissen die letzte Saison, in der du leider sehr viel ausgefallen bist. Wie genervt warst du eigentlich, als wieder was kam und wieder was kam?
Eigentlich, also die letzte Saison für mich war bis Januar, war sehr gut für mich. Hat gut gespielt und war gut in den Griff und so. Und dann kam die Handverletzung in eine Phase, wo was hat wehgetan, natürlich viel im Kopf, Heimmeisterschaft, Weltmeisterschaft zu Hause. Wir haben dann nur die vierte Platz erreicht. Ich war gut drauf in der Meisterschaft und da habe ich mich versucht, schnell zu regenerieren über die Handverletzung und so und kam schnell zurück. Da war eine Phase mit, wo andere Spieler im Verein hat sehr gut gespielt und ich habe so ein Gefühl gekriegt, dass ich habe mich zurückgekämpft, aber nicht richtig so der Zeit gekriegt, was man natürlich sich selber wünscht. Das ist ja keine große Sache eigentlich, weil man will ja immer spielen. So ich kam ja nicht richtig so in Tempo. Und dann natürlich kam ein Training, wo ein Spieler auf mein Knie gefallen war. Da war ich auch glücklich eigentlich, dass das nicht schlimmer geworden ist. Aber hat dann quasi gemacht, dass ich habe kaum Handball gespielt von Januar, also Ende Januar bis August, Anfang September. Und darum weiß ich ja auch, also ich kenne meinen Körper. Der erste Monat, drei, vier Wochen in Flensburg war, also mit unter Nico, war nicht optimal. Das war das nicht. Ich war nicht richtig im Tempo, was eigentlich nicht komisch ist. Wenn du keinen Handball gespielt hast in sechs Monaten, da fehlt eigentlich Spielpraxis. Und das ist ja nichts, was komisch ist. Und da fühle ich, dass ich besser und besser geworden ist und eigentlich ab November, also Mitte Oktober, Anfang November, gut spielst und die Leistung fast immer bringst.
Wir haben oft darüber gesprochen, auch als du letztes Mal hier gesessen hast und auch nach den Spielen natürlich in den Katakomben der Campushalle in der früheren Zeit, wie sehr das SG-Spiel von dir abhängig war. Wie ist das denn jetzt für dich aufgrund natürlich dieser Verletzung und andere Spieler sind dann einfach, das ist ja immer so im Handball oder im Mannschaftssport, sind dann einfach in die Verantwortung gekommen. Und jetzt habt ihr ja auch einen viel breiteren Kader und es wird sowieso viel mehr gewechselt. Ich möchte mal eine Aussage von dir von vor zwei Jahren, dass wir uns die anhören. Da haben wir darüber gesprochen, dass du eigentlich immer ein bisschen sauer bist, wenn du ausgewechselt wirst.
Wenn du zurückguckst auf deine Karriere, da will ich nicht erinnert werden, guck mal, David Jim Gottsson, er hat ja diese Titel gewonnen, aber auf dem Bank. Ich will einer immer sein, der auf dem Spielfeld ist, meine Leistung zu bringen. Und ich finde, ich bin so gut genug, meine Leistung zu bringen. Und also, darum will ich immer auf dem Feld sein.
Wahnsinn. Also du willst immer auf dem Feld stehen.
Ja, aber das ist ja eigentlich nichts anderes jetzt als vorher. Ich will immer auf dem Feld, weil ich einfach den Handball liebe. Aber ich finde natürlich auch, so wie das jetzt aussieht, finde ich, ist das ja ganz schön, weil viele Jahre, auch in SG, lagen viele Sachen auf meiner Schulter. Ob das war Punkt gewonnen oder Punkt verloren, das war ja alles in meiner Hand. Und das ist ja natürlich schön, wenn der Kader ein bisschen breiter ist. Dass nicht jeder Wurf, jede Situation muss entschieden werden durch mich. Und das macht uns natürlich mehr unberechenbar. Und das geht ja eigentlich über gleich hier mit Nationalmannschaft. Das ist ja mal schön. Ich bin nicht alt, ich habe noch 4, 5 gute Jahre vor mich. Aber irgendwo musst du auch, du hältst ja nicht diese 10, 12 Jahre, diese Konstanz. Und da meine ich ja, habe ich vielleicht das jetzt durchgehalten, 6 Jahre, 7 Jahre. Und jetzt bin ich ja so, ist das ja auch schön, dass man nicht immer 60 Minuten bei jedem Spiel jede Entscheidung treffen muss.
Du sagst, du bist nicht alt, bist du auch nicht. Aber es ist trotzdem eine Frage des Alters oder der Reife, dass du auch einfach entspannter damit umgehen kannst.
Ich glaube ja, man wird ja kluger, je älter man wird, und da versteht man halt mehr und man wird ja auch ein bisschen mehr clever, je mehr die Tage geht, und ich bin viel mehr entspannter jetzt als vielleicht für 2 Jahre. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht gewinnen will.
Gilt das auch, wenn wir über den Anspruch sprechen, den du an andere hast, auch nochmal vor 2 Jahren hast du erzählt, was ich sehr, sehr interessant fand, dass Johannes Goller in seinen ersten Wochen und Monaten in Flensburg einiges abbekommen hat, auch von dir, wenn er falsch gestanden hat, wenn ein Laufweg nicht stimmte, wenn eine Sperre nicht gepasst hat. Bist du da aber noch genauso streng?
Nein, das bin ich ja nicht. Ich habe viel damit gearbeitet. Ich glaube, das ist auch ein besserer Weg, was ich jetzt mache. Ich bin viel ruhiger und ich nehme lieber den Zeit, sagen wir so, zwischen die Trinkpause und so. Also wenn wir Trinkpause haben, dann geht man so ein Spiel und sagt, pass mal auf, ich finde das und das machst du richtig gut. Das und das, hier könntest du vielleicht so denken, oder wenn wir zusammen spielen, hätte ich gerne, dass wir so machen zusammen oder so. Was hältst du davon? Weißt du, dass man mehr eine Diskussion davon macht? Und dann lernt man sich viel mehr als, ich sag mal, diese aggressive Rottweiler nur zu sein und nur quasi schimpfen, weil das war das richtige Gefühl. Aber ich finde das immer noch nicht doof, dass man da sowas gemacht hat, weil man muss auch wissen, ich war ja früh in SG gekommen, 2013, und das war, wie soll ich das sagen? Das war kein Traum, jedes Mal in Training zu kommen in der Oberhalle mit einem Mogensen, mit Heinel, mit einem Tobias Karlsson und Knutzen. Also ich meine, da war die Wasserflasche geflogen. Und ich finde, das macht ganz Spaß, wenn man darüber denkt, wie das eigentlich war 2013 und wie das ja eigentlich jetzt ist, 2024. Also das ist ja so viel geändert. Und also ich eigentlich ganz Spaß, dass man auf beide Seiten war.
Darf man jungen Spielern nicht mehr so viel zumuten quasi heute, oder darf man sie nicht mehr so hart anpacken?
Ich kann so sagen, ohne zu viel zu sagen, ist ja so, wenn du damals jung war, was ich war, wenn du etwas gehört hast, dann hast du das 100% gemacht. Und du hast ja alles gemacht für die älteren Spieler, sag mal so. Und du warst der junge Spieler. Jetzt ist das mehr so, dass der junge Spieler fordert mir viel mehr Respekt, was auch berechtigt ist. Aber ich fühle mehr so, dass die junge Leute ist ja immer noch, also ist nicht die junge Leute mehr. Also diese Hierarchie, was damals mit Tobias Karlsson so war, ist ja nicht das Gleiche mehr. Ich glaube, das ist so überall in jedem Verein.
Liegt das auch ein bisschen daran, dass die SG, auch wenn sie junge Spieler holt, dass die schon ein bisschen fertiger sind und dementsprechend den anderen Anspruch haben? Früher war es ja oft so, es gab eine Nummer 1 auf einer Position, einen Platzhirsch. Und dahinter wurde jemand wirklich sehr, sehr junges, so wie du damals, oder Hampus Wanne, geholt. Und heute hat die SG ja eigentlich auf jeder Position 2 absolute Top-Leute. Und die
haben natürlich, ich glaube, das liegt ja ein bisschen daran, dass man hat diese Geldbeutel ein bisschen anders umgestellt, um die Breite zu halten und mehr Fähigkeit haben in die Ende der Saison. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, weil nicht, dass das falsch damals war, aber das war eine Richtung, was man damals gewählt hat. Für mich war das der perfekte Weg, also hinter Moses zu stehen und auch nicht nur hinter Moses. Man hat ja auch gesehen, wie Weinhold trainiert hat und sowas. Das ist ja nur ein bisschen anders, was Verein macht. Und ich glaube, beide Wege ist eigentlich die richtige. Man muss nur machen, was die Verein denkt, was ist der richtige.
Würdest du dir wünschen, dass du noch einen jungen Spielmacher ein bisschen heranführen kannst, so wie es Andi Schmid zum Beispiel bei den Rhein-Neckar-Löwen mit Juri Knorr machen konnte?
Also ich würde mich das sehr wünschen natürlich, weil ich liebe Handball. Ich liebe Handball so lernen und wie sagt man, also Leute zu lernen. Und ich glaube, das liegt mir auch im Herzen, dass man, das wäre schon cool, wenn man eine gehabt und ihm lernt und dann sagt man so, alles gut, jetzt ist meine Zeit vorbei. Traurige, dass man die Profikarriere beendet, aber dann sieht man ein bisschen, das ist ein anderer Typ, was man die gelernt hat. Nicht alles, weil egal wer das ist, muss man sein eigentlich eigene Spielart und Weise finden. Aber wenn man ein bisschen dabei hat, wäre das schon cool, finde ich.
Ja, definitiv. Du bist jetzt, Jim, seit 10,5 Jahren auch schon in Flensburg. Es ist unglaublich, wie viel Zeit vergangen ist, seit du da bist. Ist tatsächlich ein Drittel meines Lebens, denke ich, bist du auch schon in Flensburg. Was bedeutet dir dieser Verein? Ganz platte Frage, aber in deinem Fall, glaube ich, berechtigt.
Ja, also ich finde, das ist ja sehr eigentlich schwer zu sagen, weil mein ganzes Erwachsenenleben habe ich hier gelebt. Also ich kenne nichts anderes als erwachsen in Flensburg zu leben. Das ist ja, das, also Öster ist ja natürlich meine Heimat, das liegt mir so im Herzen, aber Flensburg, hier bin ich ja verheiratet, meine beiden Kinder sind hier geboren. Der Verein hat mich von ein kleiner Jugendspieler aus Öster geholt, 19 Jahre alt. So, ich habe MVP gewonnen in Bundesliga. Ich meine, das ist ja eine Reise, was ist so weit und so lang gegangen. Und der Verein hat mir immer Vertrauen gegeben. Das gibt ja natürlich schwere Seiten, aber das ist ja immer so mit langen Seiten zusammen. Aber ich bin ja mir so bedankbar, dass ich jedes Mal immer noch in diese Halle spielen zu dürfen und in diese Trainingshalle. Ich finde, das ist ja Gänsehaut. Also das ist ja, die Flensburg bedeutet richtig viel in meinem Leben.
Wenn du irgendwann in 5, 6 Jahren in die Campushalle kommst, möchtest du denn, dass dein Bild auch da oben hängt, wo ein Jakob Heinl hängt, ein Lasse Svahn, Anders Egger, Thomas Mogensen und so weiter?
Ich hoffe, das ist berechtigt, dass ich da hänge mit die Titel und so lange, das ist eine Entscheidung für den Verein, aber das ist natürlich ein Traum und dass man mal umsonst in die Halle kommen darf und Flensburg-Spiele so genießen, das ist natürlich ein großes Ziel, aber bevor das zu Ende ist, will ich ja noch Titel holen zu diesem Verein.
Hatte deine Liebesbeziehung zur SG, hatte sie eine Krise vor 2 Jahren im April, als es dieses, wir haben auch oft drüber gesprochen, Jim, aber noch nicht hier auf dieser Plattform, als es dieses Interview gab. Hattest du da eine Krise mit der SG?
Ich habe eigentlich nie eine Krise gehabt, aber für mich, wie soll ich das sagen, dass das nicht falsch rauskommt? Das war ja so, ich wollte immer mehr, ich habe mich falsch ausgerückt. Vielleicht so sozusagen, aber ich wollte immer, dass, wie sagt man, dass Flensburg, ihr sollt ja die beste Spieler holen. Und weil ich will ja immer was gewinnen. Und das, finde ich, hat ja der Verein jetzt gemacht und die haben das lange gemacht. Und das war natürlich eine schwierige Situation damals, das war Corona-Zeit, glaube ich auch. Und ich habe auch, das muss ich sagen, ganz sehr gute Angebote gehabt, aber vielleicht ein bisschen jung und neugierig oder was weiß ich. Ich bin hier, um meine Verträge zu halten und das soll man machen, das finde ich. Das ist ja, das ist wie das, das soll man so machen und das werde ich immer machen.
Hättest du die SG denn zu der Zeit gerne verlassen, um eine realistischere Chance auf den Champions League-Sieg zu haben oder wolltest du sie vielleicht auch ein bisschen aufwecken?
Ich glaube, also meiner Meinung nach, das ist nicht, was ich glaube. Ich wollte die nur aufwachen machen oder wie man sagt, wecken, weil natürlich will ich ja immer noch Champions League gewinnen, aber das will ich ja machen hier, weil das habe ich einmal hier gemacht und ich weiß, wie geil das ist, diese Titel hier zu holen oder die andere und das will ich wieder mit diesem Verein machen. Und das war eigentlich vielleicht sehr falsch, aber das war meine Art und Weise, das zu machen.
Du hast es ja auch schon mal in einem Interview mit Dein gesagt, dass es dir auch aus heutiger Sicht leid tut, wie der Ton damals war. Und jetzt sprechen wir über den Champions-League-Sieg, aber jetzt sieht es eher so aus, dass ihr die Champions-League in dieser Saison vielleicht gar nicht erreichen könnt. Es sind 6 Punkte zu Magdeburg und Berlin, wenn wir diese Folge aufnehmen. Ne? Ihr habt natürlich Berlin geschlagen, wenn sie erscheint. Dann seid ihr näher dran an Berlin. Dein Vertrag läuft bis 25 und dann hättest du nur noch nächste Saison ja Zeit, erstmal diese Champions-League überhaupt wieder zu erreichen. Was macht das mit dir? Setzt sich das irgendwie unter Druck?
Nein, also nicht unter Druck. Also ich will ja viel und alles erreichen noch mit diesem Verein. Und die Zukunft weiß ich ja selber nicht, wie das aussieht. ich bin älter geworden, ein bisschen ruhiger geworden. Und das gibt ja auch zwei Seiten auf der Münze, was ich will. Das weiß ich ja, aber das gibt ja auch einen Wunsch von Verein. Und dann muss ich ja gucken, ob ich in diese Wunschbeutel ist oder nicht. Und das ist ja, das ist so als Profisportler zu sein, ist sehr, sehr, das gibt ja harte, wie sagt man, Entscheidungen, was man auch akzeptieren will. Das müssen wir ja dann in Zukunft gucken. Aber bis dahin werde ich ja versuchen, alles zu erreichen mit diesem Verein. Und wer weiß, wer was die Zukunft sagt.
Du hast es eben gesagt, du spürst, dass du noch 4, 5 gute Jahre in dir hast. Willst du die hier in Flensburg verbringen?
Das könnte ich mir sehr gut vorstellen auch, natürlich. Ich glaube, was ist der Rekord, ist 14 Jahre. Das ist Lasse Svahn, hat 14 und Lars Christiansen. Wäre das nicht cool, 15 zu haben?
Sag du es mir.
Ja, das wäre cool. Aber genau wie ich gesagt habe, das ist ein Wunschbeutel von beiden Seiten. Das gibt zwei Seiten auf der Münze. Das gibt ein Trainer, was sagen, was er haben will und nicht haben will. Und wie gesagt, ich habe einen Vertrag bis 25 und ich werde alle Fans, alle Sponsoren, alles rund um den Verein so versprechen, ich werde alles tun, um meine beste Leistung zu bringen in dieser Zeit auf jeden Fall.
Wir sind in einer Zeit, in der es tausende Gerüchte gibt auf Social Media. Findest du das eher amüsant, weil du ja auch oft Teil dieser Gerüchte bist? Oder was heißt oft? Immer mal? Oder findest du es eigentlich unglaublich nervig?
Na, also nervig finde ich nicht. Also irgendwie ist man ja alles in dieser Social-Media-Welt. Damit hat man einfach nur, wie sagt man, man lebt einfach damit. Und das war genau das Gleiche damals, wo ich habe diese Interview gesagt, da war ich ja fertig für 3 Vereine. Jetzt gibt es zwei größere Gerüchte, wo ich eigentlich schon unterschrieben habe. Und ich meine, ich weiß selber, was passiert. Also wenn was passiert, und dann werde ich ja alles das auch sagen oder veröffentlichen, aber jetzt ist keine Entscheidung getroffen und für mich ist das ja so, ich kann damit gut leben. Also ich schlafe immer noch gut nachts und ich habe immer noch gut mit meiner Familie und habe die Sicherheit. Von daher bin ich ganz entspannt.
Wo hast du denn noch unterschrieben, außer in Szeged?
Ja, die haben ja, das kann ich ja immer noch erinnern. Das war, einmal war das Barcelona jetzt und Kielce und dann war irgendwie Aalborg auch zwischendurch. Ich weiß nicht alles. Und Berlin, glaube ich, war auch zwischendurch. Also von daher, ich war bei vielen Vereinen, aber ich bin immer noch, ich bin hier seit 2013 und ich liebe diese Verein.
Gibt es denn für dich eine Deadline, einen Zeitpunkt, bis zu dem du Klarheit haben möchtest? Was ist mit mir über den Sommer 2025 hinaus?
Also vorher war das eigentlich immer so ein Deadline, so ein Jahr vor. Das war das. Aber jetzt, also meiner Meinung nach ist ja so diese Deadline, ist das ein Jahr vor. Jetzt gibt es Olympia und da will ich ja nicht so mich selber in Zeitdruck stellen, so ich muss mich eine Entscheidung treffen bevor 1. Juli. Und dann kommt der Olympia und wer weiß, was dann passiert. Ich meine, ich würde das auf jeden Fall wünschen, Ende, also September, Oktober muss das ja fertig sein, mit aller Respekt für meine Frau und Kinder, dass man weiß, wo die Reisetasche sonst hingeht oder wo und wer, wo jetzt, wie immer. Aber so einen Zeitdruck mache ich nicht.
Okay, also wenn die SG noch ein bisschen warten möchte und sagt, sie will nicht jetzt, sondern im Sommer mit dir sprechen, dann wäre das okay für dich.
Ja, ich also und. Also ich habe ja auch einen Berater. Das ist ja so, wenn die sagen, die warten, aber mein Berater erarbeitet. Also ich habe ja immer noch Angebote von anderen Vereinen, aber so arbeitet ja jeder Berater. Die wollen ja gerne die beste Kuchen hinstellen vor dich, weil natürlich verdienen die auch Geld davon. Aber ich weiß dann, was ich machen will, wenn ich eine Entscheidung treffe.
Und würdest du dich damit anfreunden, wenn der Verein sagt, er hat Zweifel, nochmal einen 3-Jahres-Vertrag zu geben oder einen 2-Jahres-Vertrag, geschweige denn einen 4-Jahres-Vertrag, sondern zum Beispiel sagt, wir können nur 1 oder 2 Jahre machen?
Ja, das ist eine Verhandlungssache. Also ich weiß ja auch, wie gesagt, wenn man arbeitet mit seinem Berater, weiß man ungefähr den Wert, was du hast auf dem Markt. Und dann ist das ja halt eine Verhandlungssache.
Wenn die Leute das in 2 Wochen hören, hat sich das dann alles schon erledigt, was wir jetzt gerade besprochen haben?
Das glaube ich nicht. Also,
sehr gut.
Ich weiß noch nicht, wo ich mache. Ich weiß, bis 25, Ende Juni spiele ich in SG.
Wirst du deine letzten Handballspiele in Istad machen? Also sprich, ist dein Plan, in deiner Heimatstadt in Istad auch wirklich nochmal das Trikot zu tragen?
Wenn ich schaffe das gesundheitlich, werde ich das machen, ja.
Dann würde sich der Kreis schließen.
Da will ich ja meinen Kreis schließen, weil einfach, ich finde, Österreich hat mir so viel gegeben, schwedischer Handball hat mir viel, viel auch gegeben und das ist für mich ein bisschen so Dankbarkeit, wieder zurückzugeben. Und hoffentlich kann ich immer noch gut Handball spielen. Schwedische Liga ist ja nicht so stark wie Deutsche und Dänische und alles, was das ist. Und ich hoffe und will gerne da ein bisschen spielen auch, ja.
Ist das entschieden, dass du mit deiner Familie, sobald du im Ausland fertig bist, dass ihr auch dort wieder, also für immer sozusagen, für den Rest dann auch leben werdet? Oder ist das nur eine weitere Station dann?
Nein, ich glaube, so wie wir sprechen zu Hause, ist das ja so, wir wollen ja nach Hause. Wir wollen ja gerne in Österreich was aufbauen. Aber wer weiß, ob ich eine Trainerkarriere mache, wo dann die Reise hingeht. Aber erstmal haben wir geplant, in Österreich wieder zu wohnen.
Du hast Schiedsrichter hast du ausgeschlossen?
Ja, auf jeden Fall.
Trainer hast du nicht ausgeschlossen. Hast du generell Ideen im Kopf oder hast du vielleicht auch schon Dinge, die du an den Start gebracht hast, um dich darauf vorzubereiten?
Also ich habe schon ein Buch, wo ich habe aufgeschrieben, was ich mag von jedem Trainer sozusagen, die Ideen und was man nicht vielleicht nicht mag, sozusagen nur um ein Bild zu kriegen, weil man will ja das Beste von mich selber machen. Und wenn ich Trainer wäre, würde ich ja gerne in dieses Buch angucken und sagen, was hat man von, ja, das ist ja für mich, ist das jetzt Jürgen Vranjes, was hat man von Vranjes gelernt, Mike Machula, Krikau, was hat man von Glenn Solberg, Christian Andreasson, Ulla Linger, Staffan Olsson gelernt und auch, das gibt ja Trainer, die in den Jugendjahren sehr hilfreich war. Was hat man von alle gelernt? Ich glaube, man soll sich selber werden, aber ich glaube, das ist nicht verkehrt, ein bisschen von jemandem zu lernen und nehmen, was man selber, das fand ich ganz gut, das passt zu mir. Und dann macht man das so, wenn man Trainer wird.
Aber das weißt du noch nicht.
Das weiß ich noch nicht, ob das richtig oder Berater, ich weiß nicht. Aber ich glaube, so wie ich bin, ich würde gerne, sehr, sehr gerne in Handball bleiben.
Okay, das ist sehr interessant. Was hast du von Nikolai Krikau ins Buch geschrieben, was dir gut gefällt an ihm?
Ja, das bleibt erstmal im Buch. Aber mir gefällt Nico sehr, sehr gut. Also ich meine, wie er auch mit Menschen umgeht, wie er alle in eine Mannschaft in eine Richtung kriegt, das finde ich beeindruckt. Und das kommt auch in diesem Buch, was für Übung ich mag, was man macht. Weil alle Trainer haben eigene Übungen und sowas im Training. Und dann, weil ich glaube, wegen der Zeit vergisst du alles, was du machst. Aber wenn du das einmal aufgeschrieben hast, wie die Übung war und so, dann hast du ja die Übung auch, was du selber, wenn du Trainer wirst, kannst du dann in Trainingseinheiten einbringen. Und ich finde, das macht ja viel Spaß mit Nico. Wir trainieren ganz anders mit ihm. Und daran habe ich immer viel Spaß mit Handball. Aber momentan habe ich ja richtig viel Spaß mit Handball.
Das ist schön zu hören. Wie dick ist dieses Buch schon?
Nein, ich habe, ja, das ist ja nur so ein großer, vielleicht 2 Zentimeter. Und das wird ja oft bewahrt gearbeitet bei jeder Sache, weil Nationalmannschaft, man lernt sich viel. Und mein Traum ist ja, jetzt, wenn ich hier sitze, mein Traum ist ja, Nationalmannschaftstrainer zu werden in Schweden, weil ich glaube und finde, das ist die schönste Arbeit, was du machen kannst. Aber wer weiß, wie weit du kommst damit. Aber das wäre schon eine coole Sache, so wie ich es jetzt fühle.
Wir haben darüber gesprochen, dass du jetzt schon sehr lange bei der SG und in Deutschland bist, dass du aber deine Zukunft in Schweden siehst. Sind deine Kinder eigentlich schwedisch oder deutsch?
Ja, die haben einen schwedischen Ausweis, so ich glaube, das sind deutsch. Schwedisch, aber ich meine, die spielen Handball hier, die haben deutsche Freunde her und alles. So. Ich meine, diese Stadt bedeutet so viel, dass ja nicht so, dass man sagt Tschüss und Hallo, auf Wiedersehen und weg und kommt nie wieder zurück. Ich meine, das gibt viel Freunde hier, was auch nicht nur Handball betrifft. Und ich würde mich auch hierher kommen, um Zeit zu verbringen über Wochenende und so.
Aber denkst du manchmal bei deinen Kindern, wenn du mit denen Zeit verbringst, das war jetzt aber mehr Deutsch als Schwedisch, was du, so wie du dich verhältst oder so?
Ja, so, ja, ich glaube, das Einzige, wo ich merke viel bei meinen Kindern, ist ja manchmal, wir sprechen ja immer Schwedisch zu Hause. Und man merkt nur bei meinen Kindern, manchmal setzen die eine schwedische Meinung, aber wie eine deutsche Meinung nach. Weißt du, was passiert ist, kommt der immer zuletzt und so. Und manchmal spricht der ein bisschen falsch rum, die schwedische Sprache. Aber das passiert, das macht nur lustig. Aber ich bin sehr bedankbar, dass der auch die deutsche, wie sagt man, wie der in Deutschland gelernt hat, in Schule zu sein, in Kindergarten. Das ist ganz anders und unterschiedlich zwischen Schweden und Deutschland.
Jim, die Zeit ist schon relativ weit fortgeschritten. Du hast noch Termine?
Ich habe noch Termin heute, ja.
Kinder abholen?
Das auch, ja.
Ja, das auch, das gehört immer dazu. Und das ist dir auch sehr, sehr wichtig, dass du das immer machen kannst. Hattest du, glaube ich, auch vor 2 Jahren erzählt. Das gehört für dich einfach dazu.
Ja, ich finde auch, also für mich ist es ja so, meine Frau macht viel zu Hause. Natürlich, wenn man alles macht mit Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, man ist weg. Und ich finde einfach diese Zeit, wenn man kommt zum glücklichen Kind, holt ihr ab in Kindergarten und Schule, das ist ja einfach, diese kleine Lächeln jeden Tag, das gibt mir einfach Energie.
Das ist ein schönes Schlusswort, deswegen sage ich jetzt gar nicht mehr so viel. Vielen Dank für deine Zeit hier, für deinen Besuch.
Dankeschön.
An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, diese Folge erscheint am 27. Februar. An dem Abend spielt ihr gegen Vojvodina, das Rückspiel. Hab dann hoffentlich das Viertelfinale schon ganz nah vor Augen. Das wäre, glaube ich, die entspanntere Variante, als noch Playoffs zu spielen.
Das wäre ganz gut und traumhaft.
Also, vielen Dank fürs Zuhören. Alle Hölle Nord-Folgen gibt es auf shz.de, Spotify, Apple Podcasts und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Passt auf euch auf, bleibt immer gesund und bis bald. Tschüss.
Tschüss.